wenn ich sage, ich muss abnehmen, das erzeugt ein ganz anderes Gefühl, wie wenn ich sage, ich möchte zu meinem Wohlfühlkörper. Ich möchte endlich wieder mit meinen Kindern Fußball spielen können. Ich möchte spontan mit meinen Freundinnen in eine Bergwanderung gehen können. Und ich möchte mich einfach freier und leichter im Schwimmbad bewegen. Das ist ein ganz anderes Mindset, wie wenn ich sage, ich muss jetzt abnehmen. Oder mein Arzt sagt, ich muss jetzt 10 Kilo abnehmen.
Viele von uns kennen den Wunsch, ein paar Kilos verlieren zu wollen. Und nicht selten sagen wir uns dann, diesmal aber richtig. Oder, also morgen fange ich dann auch wirklich an. Ja, abnehmen ist manchmal gar nicht so leicht. Und nicht jeder Abnehmtipp aus dem Internet ist auch gesund. Ich bin Lilly aus der Achilles Running Redaktion und in dieser Folge spreche ich mit Ernährungsberaterin und Abnehmexpertin Christine Kühnel. Christine kennt sich nicht nur mit Ernährung und Abnehmen aus, sondern ist schon seit fast über 20 Jahren in der Sportszene unterwegs, bietet Coachings an und ist selbst passionierte Läuferin. Im Gespräch verrät sie, wann Abnehmen für LäuferInnen überhaupt sinnvoll ist und vor allem, wie wir gesund abnehmen können. Wir erfahren unter anderem, welche Rolle intuitive Ernährung und emotionaler Hunger beim Abnehmen spielen, wie sich Cheat Days und eine regelmäßige Ernährung auf Heißhunger auswirken und wie wir den Jojo-Effekt vermeiden können. Welche 7 Punkte außerdem einen maßgeblichen Einfluss aufs Abnehmen haben, hört ihr gleich. Ich freue mich auf die Folge und let's go! Hallo Christine, wie schön, dass du heute bei uns im Podcast bist.
Hallo Lilly.
Wir nehmen ja heute an einem Montag auf, das heißt ja zum Start der Woche. Und deswegen die Frage, warst du diese Woche oder am Wochenende schon sportlich unterwegs?
Am Wochenende noch nicht. Hallo Lilly, erstmal nochmal. Aber ich starte jetzt dann gleich und ich freue mich schon richtig, weil heute stehen Intervalle auf meinem Plan. Und meinen langen Lauf, den habe ich dieses Wochenende nicht machen können. Aber ich freue mich jetzt so richtig drauf, dass ich jetzt später noch loslegen kann.
Ja, vor allem ist das Wetter ja auch gerade richtig schön.
Genau, richtig schön, ja, richtig frühlingshaft und lockt nach draußen.
Ach, wie schön. Ja, mir geht's irgendwie genauso, nur dass ich gerade vor allem an meiner Grundlagenausdauer arbeiten möchte für die Dinge, die perspektivisch anstehen. Und ich war jetzt tatsächlich gestern auch laufen und hatte da ziemlich viel Zeit zum Nachdenken, wenn man lange und langsam unterwegs ist. Und habe natürlich auch über unser heutiges Thema nachgedacht. Und da ist mir wieder aufgefallen, dass es mir wirklich sehr am Herzen liegt. Und umso schöner finde ich es auch, dass ich jetzt hier eine Expertin gleich am anderen Ende sitzen habe. Denn es ist ja nämlich so, dass im Internet irgendwie jeder auf eine gewisse Art und Weise denkt, er hätte eine Expertise. Und dann strömen auf einen gleich auch 10.000 Abnehmtipps ein. Egal ob Proteinfasten, 10.000 Schritte am Tag oder aber auch Intervallfasten. Also das ist einfach super viel und total unterschiedlich. Deswegen lass uns doch gleich mit der ersten Frage starten. Können wir LäuferInnen mit solchen Tipps überhaupt gesund abnehmen?
Die kann man pauschal, glaube ich, gar nicht so richtig beantworten, denn es gibt einfach immer wieder so Struggles, mit denen wir alle zu kämpfen haben. Und es gibt ja die perfekte Diät immer und immer wieder. Und der größte Fehler, den wir alle immer machen, und den habe ich früher auch immer wieder gemacht, ist, sich an strikte Regeln zu halten, sich immer an irgendwelche Verzicht und hier muss man aufpassen und das muss man ganz stringent machen und ganz strikt einhalten. Es fällt einem zum Teil erstmal leicht und dann kommt das Leben dazwischen und dann hört man halt wieder auf. Und das Problem ist halt einfach, wenn man zu radikale Diäten macht, dann kommt halt einfach immer wieder so dieses gleiche Jojo-Effekt, Fressanfälle, Essattacken. Und das ist halt irgendwann fatal. Und wenn man dann so eine lange Geschichte hinter sich hat, also ich hatte 20 Jahre einfach immer wieder das Thema, immer wieder von vorne anzufangen und immer wieder hinzufallen, immer wieder aufzustehen. Und man zweifelt dann einfach und es hinterlässt halt Narben. Und da muss man einfach hinterfragen, wo stecken die Fehler und wie geht's denn richtig?
Ja, wenn wir einmal gleich bei Fehler sind, was würdest du denn sagen, sind die häufigsten AnfängerInnenfehler, die man da so macht?
ich würde gar nicht sagen, dass es unbedingt so Anfängerfehler sind, sondern das sind die Fehler, die wir eigentlich immer wieder versuchen, nochmal zu machen, bis wir dann wieder hinfallen. Und zwar dieses radikale Diäten machen und dieses Ausfallen lassen von Mahlzeiten führt einfach dazu, dass man immer wieder in diese gleiche Spirale reinfällt. Man lässt eine Mahlzeit ausfallen. Jetzt, du hast vorhin auch im Vorgespräch das Intervallfasten auch angesprochen, beziehungsweise im Intro. Es ist halt schon so, es gibt immer wieder neueste Studien und man muss halt dann auch mal hinterfragen, passt das denn auch zu mir? Wir wissen mittlerweile, dass dieses Intervallfasten, es hat schon seine Berechtigung und alle Diäten haben mit Sicherheit seine Berechtigung oder ihre Berechtigungen. Das Ding ist halt nur, passt es auch zu mir? Ist es so individuell, dass es zu meinem Alltag passt? Wir wissen jetzt mittlerweile auch, dass Frauen, wenn die so striktes Intervallfasten machen, dass das hormonelle Disbalancen geben kann und dass es dann doch ungesund ist. Ja? Und viele Studien werden halt auch bei Männern gemacht. Insofern auch diese Shakes und Pulver, die man dann auch immer wieder nehmen sollte, hier ein Proteinshake und hier eine Mahlzeit ausfallen lassen. Es hat halt einfach immer das Problem, dass man das zu einer Gewohnheit macht und nach Diäten einfach immer wieder in die alten Muster reinfällt. Und das ist das Problem, warum dann einfach auch der Jojo-Effekt entsteht. Und ich würde tatsächlich gar nicht sagen, dass es so Anfängerfehler sind, sondern es sind Fehler, die man immer wieder macht und immer wieder hinfällt und da einfach sich hinterfragen darf, passt es überhaupt zu mir?
Und für mich hört es sich auch so an, als würde man die Verbindung zum eigenen Körper ab einem gewissen Punkt halt auch einfach verlieren oder läuft zumindest zur Gefahr, das verlieren zu können. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall ziemlich ungesund. Was mir jetzt vor allem auch aufgefallen ist, es war ja jetzt, ich glaube, dieses Wochenende der Halbmarathon in Berlin.
Genau.
Und das ist ja natürlich dann noch in jedem sozialen Netzwerk ein absolut großes Thema. Und was ich da tatsächlich auch oft gelesen habe, auch im HobbysportlerInnenbereich, dass die Leute davor für diesen Wettkampf gern nochmal Kilos verlieren wollen, damit sie dann schneller über den Asphalt schweben können. Und ich habe mich gefragt, ob das gesund ist und wenn ja, ob es gesunde Gründe gibt, für LäuferInnen überhaupt Gewicht verlieren zu wollen. So.
Ja, also gesund ist Abnehmen insofern ja tatsächlich immer, ja, weil man einfach eine Verbesserung der Leistung natürlich auch hervorrufen kann, jetzt im Speziellen für den Halbmarathon oder wenn man Ziel hat, auch den Marathon. Es ist natürlich immer besser, dass die Leistung sich verbessert, ja. Oder dass einfach auch der gesunde, also der Körper ja dann auch gesund ins Ziel kommt, weil je mehr Gewicht ein Körper tragen muss, ist es natürlich auch so, um den Aufprall auf die Gelenke und das Verletzungsrisiko ist natürlich dann auch schon höher. Insofern ist es schon gesund, im Laufsport mit dem, also abzunehmen, ja. Es ist halt bloß auch die Gefahr, dass man es übertreibt und übersieht, ja. Und ich sage immer, solange es in Liebe zum Körper passiert, ist es in Ordnung. Wenn man, sobald man gegen den Körper kämpft und unbedingt etwas erreichen möchte gegen seinen Körper, man verliert einfach. Weil es ist einfach so, dass der Körper entscheidet übers Überleben, ja. Also der holt sich's irgendwann. Und wenn man so strikt immer gegen seinen Körper arbeitet und nicht in Liebe zum Körper und in Liebe zu der Gesundheit, dann ist es halt, dann fängt es halt tatsächlich auch an, ungesund zu werden. Und man nimmt, ob man jetzt 2 Kilo weniger hat oder 2 Kilo mehr bei so einem Wettkampf und bei einem Halbmarathon, oft nimmt man es ja auch beim Wettkampf oder in der Wettkampfvorbereitung einfach auch ab. Insofern darf man das auch ein bisschen mit Leichtigkeit und ja mit Zielsetzung auch dann nehmen.
Und also, woran kann ich dann erkennen, dass mein Wunsch in dem Moment noch gesund ist? Also was sind so gute Indikatoren dafür?
Also ich sage immer, sobald du versuchst, gegen deinen Körper zu arbeiten und auf ein bestimmtes Ziel immerhin trainierst oder beziehungsweise nicht hintrainierst, sondern auf ein bestimmtes Ziel hinkämpfst und gegen deinen Körper und dein Körper aber auch schon schreit, ja, und er sagt vielleicht, er ist vielleicht auch oft krank und verletzungsanfällig oder du fühlst dich ständig schlapp, dann solltest du einfach fragen, gibst du deinem Körper zu wenig Energie? Oder vielleicht fällt dann auch bei Frauen die Menstruation aus, der Zyklus fängt an, sich zu verändern. dann muss ich sagen, muss man einfach auch ein bisschen aufpassen. Man muss dem Körper zuhören, ja. Und wie ist das Mindset? Ist es in Liebe zu meinem Körper oder ist es in Kampf zu meinem Körper? Und vor allen Dingen, wenn man sich dann vor allen Dingen auch zwei, drei Mal am Tag wiegt und nach jedem Toilettengang vielleicht auch noch zusätzlich wiegt und es anhand einer Zahl eben immer festmacht, ist es halt schon schwierig und würde ich sagen, geht es dann schon ins ungesunde Verhalten rein. Und tatsächlich ist es so eine Gratwanderung. Ja, das kann man so pauschal gar nicht sagen. Das ist auch ein schleichender Prozess. Vielen fällt es auch gar nicht so auf. Meistens fällt es dem Umfeld auf, die dann sagen, hey, du isst jetzt aber nicht mehr normal. Und da sollte man wirklich auch mal hinterfragen, hat derjenige recht? Und wenn man vor allen Dingen dann wieder in so diese Rechtfertigung reingeht, erst recht hinterfragen, ist es dann wirklich so richtig, was ich jetzt gerade mache, weil die anderen wollen sich ja oder machen sich ja einfach bloß Sorgen.
Mhm. Und wenn wir einmal beim Thema Wiegen sind, was würdest du denn sagen, wie viel sollte man maximal im Monat oder aber pro Woche abnehmen, damit es für den Körper und für den Geist vor allem noch gesund bleibt, damit der Körper nicht das Gefühl hat, hey, du nimmst mir viel zu viel weg, eigentlich brauche ich das noch.
Also nachhaltig ist es ungefähr so, wenn man es, sage ich immer zu meinen Coaches, so 500 bis 700 Gramm in der Woche. Da ist es einfach auch so, man darf da auch, am Anfang nimmt man erfahrungsgemäß mehr ab, weil einfach der Körper Wasser verliert in den meisten Fällen. Und die Ernährungsumstellung halt einfach auch so ist, dass viele dann viel gesünder essen und dadurch halt einfach auch schneller abnehmen. Aber im Regelfall und nachhaltig sind so 500 Gramm bis 700 Gramm in der Woche. Und das ist so wirklich, man darf sich da Zeit lassen. Es soll auch Spaß machen. Es soll zum Körper und zur, ja, zur Lebensfreude dazugehören.
Ja, ich denke mir immer so, das dauert ja auch eine ganze Weile, Gewicht zuzunehmen. Oder dass der Körper sich verändert, ist ja ganz normal. Und dann gibt es eventuell mal Phasen, in denen ich mehr wiege. Aber das ist ja nicht von einem Tag auf den anderen, sondern das dauert ja auch. Und warum wollen dann alle krampfhaft so schnell wie möglich das, was da über einen ganzen Zeitraum dazugekommen ist, halt doch wieder loswerden? Umso schöner ist es, dass du gerade auch gesagt hast, dass das einfach dauern darf. Und genau, dass es auch nicht der richtige Weg ist, sich 2-3 Mal am Tag auf die Waage zu stellen, das krampfhaft zu notieren. Und ich frage mich so, was gibt's denn für andere Techniken, wie ich am besten verfolgen kann, wie der Abnehmprozess läuft?
Zum einen ist es für mich ein wichtiger Indikator, man kriegt ja auch irgendwann Komplimente. Man wird ja dann auch mal anders angeschaut oder auch die Kleidung. Also die Kleidung ist aussagekräftig. Ich sage jetzt nicht, dass man sich nicht mehr wiegen sollte oder nicht mehr darf. Manche brauchen das einfach zur Kontrolle. Es ist auch sehr individuell. Ich sage bloß, die Kombination macht's. Und es kann einfach auch sein, vor allem die mit dem Sport auch anfangen, die nehmen tatsächlich auch am Anfang auch ein bisschen zu, weil die Muskelmasse da ist, der Körper verändert sich. Aber die Hosen sitzen dann leichter oder das T-Shirt flattert oder die Bluse sitzt lockerer oder man sieht sich im Spiegel und denkt sich, wow, jetzt sieht man es ja schon. Also das ist, man darf es wirklich nicht mehr so abhängig machen von der Zahl auf der Waage, weil die kann unter Umständen einfach auch zwanghaft werden. Dieses ständige Wiegen, dieses ständige Nachmessen. Ich meine, man kann auch mal nachmessen, ja, wie der Bauchumfang geworden ist. Aber erfahrungsgemäß merkt man es am leichtesten, wenn man in die Hose reinschlüpft und sagt, boah, jetzt könnte ich mal eine Nummer kleiner vertragen. Das ist ja auch schön, da geht man doch lieber mal shoppen als Frau. Das ist ja auch ganz cool.
Das stimmt. Und vor allem dürfen die Sachen uns ja auch passen.
Richtig.
Also, ne?
Genau.
Und du hast ja jetzt schon öfter über die Erfahrungen gesprochen, die du gemacht hast und kennst dich ja da voll aus. Und ich habe mich auch so ein bisschen gefragt, ob es denn, ob du es erlebt hast, dass es Unterschiede gibt zwischen den Männern und Frauen, warum sie abnehmen wollen?
Ja, also es gibt schon Unterschiede und da kommt so ein bisschen die Gesellschaft auch schon so ins Spiel, weil so ganz klassisch, der Mann greift sich so witzig an den Bauch und sagt, naja, könnte ein bisschen weniger sein. Und die Frau ist da so ganz streng mit sich und möchte so ein Schönheitsideal bekommen und ist ja auch so Social Media, da sind ja auch die ganzen Bilder dann auch retuschiert und will man natürlich dann auch aussehen. Es ist irgendwie, da ist schon ein großer Unterschied, finde ich, weil die Männer, die nehmen das in den meisten Fällen lockerer und leichter. Mann ohne Bierbauch ist halt auch kein Mann, heißt es dann immer. Und wir Frauen sind dann schon eher so streng zu uns. Die Männer haben tatsächlich auch einen Vorteil. Die haben halt einfach auch einen größeren oder einen höheren Grundumsatz, mehr Muskelmasse. Wir Frauen haben halt dafür mehr Fettmasse, was ja auch gut ist, weil in der Schwangerschaft brauchen wir das ja. Und Männer nehmen unter Umständen auch leichter ab. Man kann es jetzt nicht pauschalisieren. Es nimmt nicht jedermann gleich gut ab, ja. Meine Erfahrungen zeigen, dass tatsächlich die Männer ein bisschen leichter abnehmen, weil sie es einfach dann auch durchziehen. Bei uns Frauen kommt dann das Leben dazwischen, da kommt auch mal die Hormonschwankungen, dann kommt vielleicht auch mal die Menopause oder eine Schwangerschaft, wie auch immer, in welcher Altersklasse man ist. Der Östrogenspiegel, der kann natürlich auch Appetit anregen. Wir Frauen setzen uns auch viel zu viel oft unter Druck und Druck erzeugt Gegendruck, das heißt, unter Umständen kann das Ganze nach hinten losgehen. Und ja, also ich merke schon immer wieder so die Unterschiede. Die Männer nehmen es tatsächlich ein Stück weit leichter und nehmen dadurch auch leichter ab. Ich weiß, bei meinem Mann ist es so, der hat mit dem Sport angefangen und der hat gleich 10 Kilo abgenommen. Ja, also das war irre schnell. Der hat halt einfach bloß ein bisschen anders gegessen und schon ging es los. Also das ist immer ganz unterschiedlich, ja.
Und wie sieht es bei LäuferInnen aus und bei Freizeitsportlern? Würdest du sagen, dass es den Menschen im Vergleich auch leichter fällt, abzunehmen?
Teils, teils. Also es kommt schon so, dass man, ich meine, du bist jetzt auch im Training, man hat ja doch mehr Hunger. Also ich, wenn im Marathontraining bin, ich habe mehr Hunger. Manche haben zwar weniger Hunger, vor allen Dingen nach einem langen Lauf hat man erfahrungsgemäß weniger Hunger. Aber ich habe tendenziell immer am Tag nach meinem Lauf immer mehr Hunger. Und man isst einfach auch mehr. Dann ist es auch so, so eine Trainingsvorbereitung hat ja auch irgendwo einen Stressfaktor. Man nimmt ja auch, ja, schnelleres Essen zu sich. Man belohnt sich auch mehr. Man hat ja schließlich auch was geleistet. Also da kommen auch dann die emotionalen Gründe dazu, warum man da teils auch mehr isst. Insofern kann man es pauschal gar nicht sagen, ob man leichter abnimmt. Das ist eine gute Ergänzung und es ist eine Gesundheitsförderung. Und es ist ein Bestandteil vom gesunden Leben, weil der Körper einfach für die Bewegung gemacht ist. Das ist ganz wichtig, dass man das in Liebe auch zum Körper wieder sieht. Ja, der Körper ist gemacht für Bewegung und unterstützt beim Abnehmen. Aber das eine und das andere ergänzt sich. Also die gesunde Ernährung ist wichtig und die Bewegung ist dazu wichtig. Genau.
Ja, du meintest ja auch gerade oder hast viele verschiedene Gründe aufgezählt und dass es ja da auch Unterschiede gibt zwischen Männern und Frauen. Und da ist auch so ein bisschen die Frage, da es ja was mit Motivation zu tun hat, wie wichtig auch die richtige Motivation ist, um dann nachhaltig halt auch wirklich abnehmen zu können, ne?
Ja, das ist ultra wichtig. Also das ist auch eines der Bausteine, die ich am Anfang immer, da lassen wir uns auch sehr Zeit, meine Coaches und ich, weil diese Frage nach dem wirklich warum will ich denn abnehmen, ist echt essentiell wichtig. Das ist wie beim Marathonlaufen. Warum laufe ich denn? Oder wie beim Laufen generell. Warum laufe ich denn? Die Frage ist, warum fange ich denn an und höre denn immer auf? Dann ist das Warum gar nicht richtig fokussiert oder die Motivation gar nicht so groß. Und dieses Warum sollte auch positiv sein. Es sollte dir ein gutes Gefühl geben. Wenn ich sage, ich muss abnehmen, das erzeugt ein ganz anderes Gefühl, wie wenn ich sage, ich möchte zu meinem Wohlfühlkörper. Ich möchte endlich wieder mit meinen Kindern Fußball spielen können. Ich möchte spontan mit meinen Freundinnen in eine Bergwanderung gehen können. Und ich möchte mich einfach freier und leichter im Schwimmbad bewegen. Das ist ein ganz anderes Mindset, wie wenn ich sage, ich muss jetzt abnehmen. Oder mein Arzt sagt, ich muss jetzt 10 Kilo abnehmen. Das ist ein ganz anderes Mindset. Und es sollte so ein Hinzu-Gefühl sein. Also ich möchte hin zum Ziel. Und da kann man wahrscheinlich eine ganze Podcast-Folge füllen mit so einem positiven Zielsetzung. Weil es ist einfach wirklich dieses positives Ziel, sich zu setzen und die Motivation langfristig zu halten, ist eines der essentiellsten Punkte, die man einfach generell beim Abnehmen oder auch beim Laufen und beim Sport einfach haben muss und sollte. Also unbedingt beachten muss eigentlich.
Ja, genau. Dass man auch so ein bisschen von diesem ich sollte hin zu einem ich darf kommt. Also ich glaube, das kann auch, wenn man das sich wirklich verinnerlicht hat, ganz viel von diesem Druck, den du ja beschrieben hast, auch einfach wegnehmen. Wenn man sagt, ich darf mir und meinem Körper jetzt etwas Gutes tun. Ich darf mit ihm zusammenarbeiten. Seitdem schaue ich zum Beispiel auch gar nicht mehr auf die Zeiten, die ich laufe. Und natürlich bin ich viel, viel langsamer geworden, aber ich komme auch mit einem viel besseren Gefühl einfach nach Hause und Laufen macht auf eine ganz andere Art und Weise einfach Spaß.
Genau, richtig. Und wenn man es darf und wenn man kann, und es ist jeder, keiner will irgendwie irgendwo in eine Schublade gesteckt werden und keiner will irgendwas müssen. Jeder hat ja eine Freiheit irgendwo und die Freiheit darf man auch genießen. Und auch beim Abnehmen darf man es genießen. Man darf Spaß haben bei dem, was man tut. Das ist ganz wichtig. Solange man Spaß hat, bleibt man dran.
Genau, und wenn ich mir so denke, ich darf das auch, dann entsteht nach einem langen Lauf auch gar nicht das Gefühl von, ich habe jetzt was geleistet, also gönne ich mir jetzt was.
Ja, genau.
Gönnen impliziert ja auch, dass ich mir das nur unter gewissen Zuständen oder unter gewissen Bedingungen zustehen darf. Und ich habe das dann gar nicht mehr so nach so langen Einheiten, dass ich denke, ja, da muss ich jetzt aber auch eine Pizza essen, weil jetzt habe ich es verdient und sonst nicht. Und da ist halt auch so ein bisschen die Frage, ob es so spezielle Ernährungsstrategien für LäuferInnen gibt, die Gewicht verlieren wollen. Weil, also wenn wir ganz ehrlich sind, wenn man mehrmals die Woche laufen geht, verbrennt der Körper halt auch einfach mehr Energie, als wenn man es nicht tut.
Also zum einen ist es schon auch sehr wichtig, dass man, also ich sage immer, es gibt 7 Strategien, die ich immer so anwende. Und zum einen ist es halt Obst und Gemüse. Also wir wissen ja alle, wie es geht, ja, wenn man es gesund angeht. Ich sage halt immer, wir haben halt oft als Kind gelernt, du musst Gemüse essen. So. Aber Gemüse ist ja viel mehr. Es ist ja wirklich frisch. Das ist naturbelassen. Das kommt, gut, mit Lagerung dauert es ein bisschen länger, aber grundsätzlich ist es ja so, es gibt uns ja Energie. Ja, der Körper ist einfach für Obst und Gemüse gemacht. Und die erste Strategie, sage ich immer, esst viel mehr Gemüse. Wir essen viel zu wenig Gemüse und viel zu wenig Ballaststoffe nehmen vor allen Dingen die Deutschen auf. Wir wissen aus Studien, dass 22 Gramm von Ballaststoffen im Durchschnittsdeutsche aufgenommen wird, im Durchschnitt, und 30 Gramm sollten wir einfach aufnehmen. Und Ballaststoffe sind halt, früher hießen die Ballaststoffe, mittlerweile sagt man eigentlich Faserstoffe, denn der Körper wird einfach dadurch energiegeladener. Die Ballaststoffe, die regen den Darm an, den Stoffwechsel. Der Körper wird einfach viel gefordert, ja. Und Gemüse sollte man zu jeder Mahlzeit einfach essen. Ich sage immer so 2-3 Fäuste pro Hauptmahlzeit. Beim Frühstück ist es natürlich schwierig. Da kann man natürlich Karotten und Zucchini in seinen Porridge reintun. Das schmeckt ja auch total gut. Und Zucchini schmecken ja nach gar nichts oder neutral, sage ich jetzt mal. Und ansonsten kann man wirklich auch da schauen, dass man Beeren zu sich nimmt. Denn Obst generell zählt dann wieder zu den Kohlenhydraten tatsächlich. Also wenn man es genau nimmt, ja, außer Beeren, einfach vom Fruchtzucker. Und da sind wir bei der zweiten Strategie, denn man sollte auch wirklich auf seine Kohlenhydratmenge kommen. Und da dürfen sie auch wirklich so 1 bis 3 hohle Hände mindestens sein. Ja. Viele sagen ja immer, Kohlenhydrate machen dick. Das stimmt gar nicht. Vor allem wir Läufer, Pasta-Party, und wir brauchen einfach Pasta. Ohne Pasta ist das Leben zu schade. Und ja, also ich sage mal, wenn du 2 oder beziehungsweise 1 bis 3 hohle Hände an Kohlenhydrate noch auf deinen Teller packst, am besten noch ein Vollkorn, dann ist es ideal. Und das dritte ist die Eiweißmenge. Du solltest, also ich bin ja für pflanzlich, ja, und ansonsten in Bioqualität, dass man halt einfach schaut, dass man in Bioqualität ein gutes Fleisch bekommt oder gutes generell einfach, ja, tierische Produkte in Bioqualität. Und ansonsten ist es natürlich mit pflanzlicher Ernährung am allerbesten abzudecken, dass man auch hier schaut, wirklich genau das Gleiche, 1 bis 3 Hände voll. Also dass man es wirklich auch ausgleicht. Und die vierte Komponente ist Fett mit, aber ein gesundes Fett, also nicht dieses fertige Fett, sondern wirklich Nüsse, Saaten, Samen. Einfach immer wieder in seinen Salat drüber streuen oder auch gesunde, gute Öle zu verwenden. Und da sage ich auch immer so ungefähr so 1 bis 3 Daumen in jedem Hauptmahlzeit. Und dann ist es natürlich auch wichtig, dass man ausreichend trinkt. Also trinken ist auch oft so, das wird so vernachlässigt, man verwechselt oft Hunger mit Durst, wenn man sehr stark schwitzt. Und man weiß immer oftmals gar nicht, habe ich jetzt eher Hunger oder habe ich jetzt Durst? Um da einfach auch nochmal so ein bisschen drauf zu schauen, dass man mindestens 2 Liter am Tag trinkt. Das kann man auch ganz einfach auch ausrechnen. Wenn man sein Gewicht in Kilogramm ausrechnet, geteilt durch 30, dann weiß man auch, wie viel man trinken sollte. Also wenn ich jetzt 70 Kilo zum Beispiel wiege, sollte ich jetzt 2,3 Liter am Tag trinken, dann ist das gut. Was auch ganz wichtig ist, ist Schlaf, und die Schlafkomponente ist auch so: Wer wenig schläft, hat viel Hunger. Das ist so. Also spätestens, wenn man...
Oh ja, das kann ich zu 100% bestätigen. Also vor allem in Prüfungsphasen von der Uni schlafe ich super wenig und habe immer einen Bärenhunger. Also noch mehr als sonst.
Ja, aber auch nicht so auf das richtig Gesunde wahrscheinlich, sondern einfach dann so Fast Food oder was. Auf was hast du dann Hunger?
Ich esse so schon sehr gern Pommes. Mhm. Ich mache die in der Regel auch sehr, sehr gern selber. Okay. Aus, ich nenne es jetzt mal, echten Kartoffeln. Aber dann möchte ich ganz, ganz dringend eine große Portion Pommes vom schäbigen Imbiss um die Ecke.
Ja, und zwar ganz einfach, weil der Körper Energie braucht. Und wie kriegt der Energie? Der ist ja schlau von früher. Wusste man, wenn es hochverarbeitet ist, beziehungsweise wenn es hochkalorisch ist, kriegt man viel Energie. Früher haben wir das, ja, das kann man jetzt Steinzeit oder was auch immer nennen. Aber hochkalorisch bringt halt schnelle Energie, meint der Körper. Natürlich hat man danach meistens so ein Loch und ein Fresskoma und schläft dann gleich wieder, weil man einfach total müde ist in der Verdauung, noch müder als vorher. Also Schlaf ist halt wirklich auch wichtig, und 7 bis 9 Stunden sind einfach realistisch. Also da darf man auch wirklich sagen, man darf sich ausschlafen. Oder so ein Powernapping. Ja, wenn du nach der Uni dann heimkommst und versuchst, dann nochmal zu lernen, 20 Minuten dir einen Wecker zu stellen, das kann man sich echt angewöhnen. Ja, und dann ansonsten ist die Bewegung halt ganz wichtig. Da sind wir ja dann auch beim Thema wieder beim Laufen. Das sind die 7 Strategien, die ich eigentlich immer erwähne und komplett durchziehe.
Würdest du sagen, dass dann genau diese 7 Strategien auch dafür da sind, dass man so eine gesunde Essgewohnheit auch langfristig beibehalten kann, oder spielen da noch andere Faktoren rein?
Nein, also natürlich, also die 7 Strategien, die sind eigentlich schon so, dass ich sage, da kann man jetzt ein richtig gesundes, gutes Leben führen, ja, und Läuferleben kann man da durchziehen, und es macht Spaß, am Leben teilzuhaben. Und natürlich ein Spaß und Neugierde, wenn man diese 7 Strategien, also ich halte halt viel von diesen 7 Strategien, weil dann ist es so dieses Rundumpaket, das eine übernimmt das andere, also Bewegung und Ernährung und Wasser und Erholung und Regeneration, so kommt man eigentlich ganz gut durch.
Also du hast ja jetzt bei den Strategien auch öfter mal Empfehlungen gegeben, wie viel Mengen von gewissen Nährstoffgruppen man in Mahlzeiten zu sich nehmen darf. Also ich habe mal eine ganze Weile Kalorien gezählt. Für mich persönlich war das nicht gut und habe das auch getrackt und abgewogen. Und dann habe ich mich mit dem Konzept intuitivem Essen beschäftigt. Und ich wollte fragen, was du selber da so für Erfahrungen gemacht hast und was du auch davon hältst.
Ganz viel. Ich habe nämlich tatsächlich eine Coaching-Ausbildung zum intuitiven Coach gemacht. Jetzt vor kurzem bin ich in den Endzügen, und das war für mich ein großer Gamechanger. Also ich bin sehr davon überzeugt, dass wir alle das wieder lernen dürfen. Denn für mich ist das natürlichste Essverhalten, und das machen einfach auch die Kinder. Also wer Kinder hat, der weiß, ach, das Kind greift jetzt mal nur zu Nudeln oder nur zu keine Ahnung was. Und hört dann einfach auch auf, wenn es satt ist. Und wenn dann noch 3 Bissen drin sind, ja, dann ist dem Kind das egal. Und so soll es auch bei uns sein. Wir haben es uns einfach auch tatsächlich im Laufe der Jahre verlernt. Und ich halte sehr viel vom intuitiven Essen, wenn man aber Geduld hat. Man muss wirklich das lernen wieder. Wir haben es jahrelang einfach immer wieder verlernt. Kommt natürlich auch aus der Erziehung raus. Ist dein Teller leer, weil sonst wird Wetter schlecht und so weiter. Jeder kennt diese Klassiker. Viele mussten da auch durch. In bestimmte Generationen ist es natürlich auch nachvollziehbar, und wir dürfen es einfach auch wieder lernen. Also das intuitive Essen hat auf jeden Fall für mich so einen Gamechanger gebracht, und ich kann es jedem empfehlen, und dieses natürliche Essverhalten ist einfach dann wieder da. Aber man braucht Geduld. Man lernt auch unheimlich viel über sich selbst kennen und über den Körper.
Ja. Also gerade das Stichwort Geduld finde ich gut, dass man auch nicht zwischendrin aufhört, weil man denkt, oh mein Gott, warum will ich jetzt seit 3 Wochen jeden Tag Kuchen? Ich weiß ja jetzt schon, dass das in die 7 Punkte der Strategie jetzt nicht super gut reinpasst, aber wenn man sich das halt vielleicht auch echt jahrelang verboten hat oder jahrelang gedacht hat, das ist total schlecht, ergibt es irgendwie Sinn, dass der Körper dann sagt, aber jetzt hole ich es mir.
Genau.
Und ich glaube ganz fest, dass irgendwann der Punkt erreicht ist, wo er sagt, das reicht mir jetzt. Ich vertraue dir wieder. Ich weiß, wir können immer Kuchen essen, aber hey, guck dir mal diese Avocado da drüben an oder die Dattel, die ist auch sehr lecker. Und ich denke, dass da Geduld wirklich ein riesengroßes Ding ist und umso schöner ist es, dass du das auch sagst. Und ich kann mir aber vorstellen, dass es gar nicht so einfach ist, die Geduld dann auch aufzubringen und dass man dann so eine Art Jojo-Effekt bekommt. Und da ist die Frage, was ist das überhaupt und wie vermeidet man den Jojo-Effekt?
Ja, den Jojo-Effekt, den kennen wahrscheinlich viele. Ich sage mal, das Abnehmen ist relativ einfach, relativ in Anführungszeichen, vielen fällt es natürlich auch schwer, aber das Abnehmen ist für manche einfach, aber das Halten ist das Schwierigste. Und der Jojo-Effekt ist ganz klassisch, man nimmt ab und in vielen Fällen nimmt man das Gleiche zu, bis hin zu noch mehr. Und da ist es einfach wirklich so der Augenmerk, wenn man ganze Zeit lang einfach sehr viel vernachlässigt hat. Man verzichtet auf etwas. Das Leben kommt dazwischen und dann kommt wieder so, ja, jetzt kommt die Belohnung. Und ja, dann kommt einfach das Leben dazwischen und man holt sich alles, ja, oder der Körper holt sich's einfach. Und ganz wichtig ist, man darf sich wirklich Zeit lassen. Ich vergleiche das immer wieder mit Marathonlaufen. Es ist einfach, beim Marathon, wenn man so dahin läuft, dann kriegt man das Leben mit, dann kriegt man die Stimmung mit. Naja, vorausgesetzt, man läuft chillig, ja. Also wenn man mal so durchzieht und eine Zielzeit erreicht, dann hat man natürlich nicht so die Zeit. Aber ansonsten kriegt man so die Leute mit, die Stimmung. Und beim Sprint kriegt man wirklich nur den Fokus mit und man ist am Ziel und man ist außer Atem. Natürlich ist man es beim Marathon oder Halbmarathon auch. Aber trotzdem, man hat noch Kraft vorzugehen, die Medaille zu genießen, sich vielleicht was zu trinken zu holen. Und so ist es beim Abnehmen auch. Es darf langsam gehen, es darf stetig sein und irgendwann kommt man zum Ziel. Und da hat man halt einfach seine eigene Medaille, indem man, weiß ich nicht, dann das bestimmte Kleidungsstück dann tragen kann oder einfach sich wohlfühlt. Ja, das ist so die eigene Medaille, die man sich so holen kann. Und deswegen, man darf sich Zeit lassen. Das Leben kommt einfach dazwischen, ja. Da kommt der Urlaub dazwischen und es bringt ja nichts, wenn man sich da ewig verzichtet auf irgendwas und dann im Urlaub, ach ja, da darf ich dann alles. Da darf ich die Pizza, das Eis und in Massen und macht ja keinen Sinn. Also insofern so ein bisschen mit Spaß und mit Freude und mit Leichtigkeit rangehen, das ist viel wichtiger. Und so kommt man auch dem Jojo-Effekt dann weg.
In einigen Diäten gibt es ja auch das Konzept, dass man sagt, aber also eigentlich darf ich nicht, aber einmal die Woche, da darf ich. Und der Tag ist was ganz Besonderes, da kann ich einfach so viel Eis und alles essen, was ich will. Und das nennt man ja auch Cheat Days. Und was hältst du denn von solchen Tagen? Oder Mahlzeiten manchmal ja auch?
Leider gar nichts. Also es ist einfach eine totale Unterbrechung von irgendwelchen gesunden Gewohnheiten. Ich sage mal, das ist eigentlich eine Beschönigung von einer Essstörung. Letztendlich hat das irgendeinen Namen bekommen. Ist ja letztendlich auch nichts anderes wie Binge-Eating und wie sie alle heißen, die Essstörung. Also ich finde es, für manche funktioniert es vielleicht. Ich finde es nicht gut, beziehungsweise ich würde jedem davon abraten. Es ist einfach auch meines Erachtens ungesund. Man hat Blutzuckerschwankungen, es hat Auswirkungen auf den Stoffwechsel. Es gibt ja auch dann dieses Gefühl von irgendwo Bestrafung, ja, so dieses, ich darf jetzt gar nichts und jetzt darf ich, ja, es ist auch irgendwie so eine Art Kontrollverlust. Es ist auch dann wirklich auch so, man überisst sich ja auch und isst halt in diesen Tagen auch hochkalorisch und der Körper kennt es gar nicht. Und wenn einem dann noch übel wird und ja, dann frage ich mich, wo ist der Unterschied zwischen eine Essstörung und so einem Cheat Day. Also ich finde es nicht gut, aber manche fahren gut. Ich möchte jetzt da auch nichts schlecht reden. Ich finde bloß, es hatte gesundheitliche Auswirkungen, die man kennen sollte. Und insofern würde ich persönlich davon abraten.
Ich habe im mehr oder weniger gleichen Atemzug, als ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, auch von emotionalem Hunger gelesen. Ich weiß nicht genau, ob ich richtig verstanden habe, was das ist. Deswegen würde ich gerne nochmal nachfragen, was ist emotionaler Hunger? Kennen wir den alle? Und wenn ja, was macht man dagegen?
Also beim emotionalen Hunger, da dürfen wir in die Vergangenheit reisen tatsächlich, weil der entsteht in den meisten Fällen in der Kindheit. In der Kindheit kann man ja sich so vorstellen, man kommt auf die Welt, man hat wie so eine leere Festplatte. Ja, also die ist noch unbenutzt, die Daten sind noch nicht beschrieben, es ist alles so, man macht seine Erfahrungen. Und im Laufe der Zeit kriegt man so seine Erfahrungen einfach so in diese Festplatte gespeichert und man wird umsorgt, man kriegt die Muttermilch, es wird gekuschelt und man verbindet Essen immer sehr viel mit Liebe und vor allen Dingen auch Süßes, ja. Man braucht an Weihnachten bloß denken. An Weihnachten gab es ein Festessen, es war alles so, oder Geburtstagskuchen. Es wurde einfach viel belohnt, ja, und da war diese Geselligkeit da. Und das haben wir in den meisten Fällen, vermissen wir dann im Erwachsenenalter, weil wir sind alle noch kleine Kinder, bloß in groß. Ja, wir haben alle unsere Festplatte gespeichert. Und viele kennen auch die Szene Hollywood, die Frau tröstet sich mit einer Tüte Eis vorm Fernseher und Taschentücher. Das ist so dieses emotionale Essen, ist das, wenn man sich Liebe holt mit Essen, ja, und sich so geborgen fühlen möchte und eine Emotion verbinden möchte mit dem Essen. Man nimmt dieses Gefühl nicht gerne wahr, sondern man betäubt es mit Essen. Und das ist das emotionale Essen tatsächlich, da wo man möchte sich geborgen fühlen. Und in den meisten Fällen ist es das Süße oder eben natürlich kann es auch was Salziges sein, wenn man jetzt zum Beispiel mit der Familie früher so Chipsabende gemacht hat. Und es war gemütlich und da holt man sich sowas natürlich dann auch. Und das ist das emotionale Essen. Und da darf man wirklich einfach hinterfragen, was möchte ich denn für ein Gefühl gerade nicht spüren? Was kann ich mir denn stattdessen geben? Ist es vielleicht eine Kuscheldecke, warme Socken, weiß ich nicht, eine warme Badewanne? Also sich da wirklich auch einfach fragen, was brauche ich denn jetzt wirklich? Brauche ich jetzt denn das Essen oder brauche ich auch eine Umarmung? Man kann ja, keine Ahnung, ein Tier umarmen oder einen Familienangehörigen. Wenn man einfach mal Liebe braucht, jemanden umarmen und sich das wiederholen. Das ist ganz wichtig, ja.
Ich glaube, das hat doch nochmal gut gemacht, deutlich gemacht, wie komplex das ganze Thema rund ums Essen und Abnehmen eigentlich ist. Und dass es halt nun mal nicht einfach nur, ich esse jetzt weniger, bedeutet, vor allen Dingen, wenn es nachhaltig sein soll. Und ich würde gern noch ein paar klassische Fakten zu der Sache durchgehen oder ein paar klassische Mythen, besser gesagt. Und die erste Frage wäre, ist es denn dann sinnvoll, dass man sagt, man benutzt Nahrungsergänzungsmittel, wenn man Gewicht verlieren will? Also so eine Fettburner-Kapsel 9000 zum Beispiel.
Eine Fettspritze mal schnell. Also tatsächlich würde ich sagen, ich empfehle es nur dann, also Nahrungsergänzungsmittel haben mit Sicherheit ihre Berechtigung und alles hat seinen Sinn, ja. Man darf es bloß nicht verwechseln mit Erleichterung, ja, oder man spritzt sich einfach mal was weg, denn das ist ja nicht Sinn und Zweck davon. Nahrungsergänzungsmittel haben ihre Berechtigung, wenn man einen Mangel hat, wenn man weiß vom Blutbild her, ich habe zu wenig Ferritin, ich habe zu wenig Eisen im Blut, dann sollte man schon supplementieren. Beim Eisen zum Beispiel, das ist aber auch so, wenn man zu viel Supplemente nimmt, dann ist es ja auch toxisch. Also man kann ja auch, man muss auch aufpassen, was man tut. Und so diese klassischen Pulver, Pillen, damit es weggeht, das Fett, macht in meinen Augen keinen Sinn. Es macht eben nur dann Sinn, wenn man eben einen Mangel hat, dass man einfach vielleicht auch sagt, ich habe Magnesiummangel und ich esse jetzt vermehrt eben Schokolade, weil da Magnesium vielleicht drin ist, oder ich esse Salziges, damit ich mein Natriumgehalt bekomme. Dann kann man natürlich supplementieren, aber man muss einfach anfangen am Ursprung, an der Wurzel muss man es anpacken und einfach seine Gewohnheiten ändern und das eben, ja, dann eben das Ganze von hinten aufrollen. Das soll zum Leben passen und da bringt keine Kapsel was. Letztendlich, das ist viel Geld, was man dann verprasst, und anfangen kann man in seiner eigenen Küche.
Das ist ja dann quasi eine Ernährungsumstellung eher wird.
Und genau.
Gibt es da Lebensmittel, die du Menschen empfehlen würdest, die gerne abnehmen wollen?
Ja, natürlich Obst und Gemüse. Also Obst und Gemüse und Lebensmittel so viel und bunt wie möglich, wie ein Regenbogen auf dem Teller. Und einfach, dass das ganze Essen auch noch nach was aussieht oder dass man auch vermehrt schaut, was ist denn einfach drin? Denn wenn wir Auto fahren, wir schauen, dass es ein richtig gutes Öl gibt, aber wir selber fahren mit dem schlechten Öl. Man muss einfach schauen, der Körper ist der Tempel und das ist einfach wirklich wichtig, dass man auf ihn aufpasst und ihn schützt und eben Gutes tut. Und dann läuft er.
Ja, und wie wichtig ist es dabei, dass man die Mahlzeiten regelmäßig isst?
Mahlzeiten regelmäßig ist nicht immer so einfach. Kommt immer darauf an, welchen Beruf man hat. Manche sind halt einfach total eingespannt oder man studiert und es kommt gerade, man kann gerade nicht essen zur Mittagszeit, weil da sitzt man noch in der Uni oder Frauen in der Teilzeittätigkeit, dann isst man halt erst um 3 oder 4, ja. Es hat den Vorteil, wenn man regelmäßig isst, weil der Blutzuckerspiegel konstant bleibt und da eben nicht die Gefahr vom Heißhunger passiert. Letztendlich kommt am Ende des Tages kommt's immer darauf an, wie viel Energie führe ich zu und wie viel verbraucht mein Körper. Wenn ich viel Energie zuführe und wenig verbrauche, nehme ich zu. Und das Ganze ist auch andersrum. Insofern ist der Tageszeitpunkt nur dann entscheidend, wenn ich ständig Blutzuckerschwankungen habe. Dann sollte ich es einfach wirklich versuchen, regelmäßig zu essen. Aber es kommt halt immer das Leben dazwischen. Wenn ich jetzt in der Arbeit keine Zeit habe, dann muss ich es halt einfach schauen, dass ich es am Abend kompensiere. Und da eben aber auch schauen, dass es zum Abstand zum Schlafen halt dann auch ist, damit man halt auch nicht schlecht schläft. Weil dann kommt der nächste Kreislauf, weil dann schläft man schlecht und dann hat man am nächsten Tag wieder Hunger, weil man einfach ein Schlafdefizit und die Regeneration aufholen muss.
Ja, das ergibt auf jeden Fall Sinn, dass man dem Körper dann noch was zum Arbeiten gibt, obwohl man sich dann entspannt und halt schlafen möchte.
Genau.
Das ist ja so ein bisschen ein Widerspruch. Also ich habe jetzt auf jeden Fall schon ziemlich viel dazugelernt. Aber wenn ich jetzt Sportlerin bin und abnehmen möchte, wie mache ich das dann realistisch, was meine Ziele angeht, wenn ich ja auch noch nebenbei lebe?
Also ich würde jetzt sagen, zum Abnehmen zum einen das Training natürlich so integrieren, dann zum anderen natürlich schauen, dass ich genug Regeneration bekomme. Ja, Regeneration ist halt auch so ein wichtiger Punkt. Gesund essen, ja, also wie schon gesagt, viel Obst und Gemüse zu dir nehmen, ausreichend trinken, schauen, ob mein Körper richtig gut versorgt ist, ja, das Training gut anpassen, auch nicht ins Übertraining kommen, weil Übertraining ist halt auch so eine Sache, hat man halt auch wieder den Teufelskreis, wenn man zu viel trainiert, hat man wieder zu viel Hunger, regeneriert sich vielleicht nicht richtig, auch eine Verletzungsgefahr zum anderen. Genau, und ansonsten wirklich auch hören, was der Körper braucht. Weil vor allen Dingen, wer viel Sport macht, muss natürlich umso gesünder essen, weil da fehlen natürlich sonst ganz schnell die Mineralstoffe.
Und wie kann das Training dann ringsrum aussehen?
Das Training sollte so eine Abwechslung sein zwischen einem Cardiotraining und einem Krafttraining. Also Cardiotraining ist halt einfach wirklich so, es verbrennt deine Kalorien. Das kann man sich so vorstellen wie, ja, da geht Feuer los, da geht was, da hat auch Herz-Kreislauf-System, es funktioniert super, regt den Stoffwechsel an, verbessert natürlich auch die Herzgesundheit. Also es ist generell einfach auch für ein Herz-Kreislauf-System halt auch gut. Krafttraining ist halt auch gut, weil wenn man Muskeln aufbaut, wenn wir Muskeln haben, dann verbrennen wir mehr Fett, Muskeln verbrennen einfach und unterstützen halt natürlich auch unseren Knochenbau und formt unseren Körper und verbessert einfach unser Aussehen. Ja, also man sieht schon eher einem Kraftsportler an, dass er Krafttraining macht und einem Marathonläufer an, ob er läuft. Sind einfach geformt, da sind diejenigen, die viel Kraftsport machen, aber die Kombination aus allen beiden ist halt ideal, wenn man zum Beispiel sagt, man geht 3-mal in der Woche laufen und 2-mal in der Woche macht man Kraftsport. Und ich sage mal nur, nicht nur 1-mal in der Woche Kraftsport, dafür eine Stunde, sondern lieber 2-mal in der Woche eine halbe Stunde oder 3-mal in der Woche 15 Minuten, bringt viel mehr, wie wenn man dreimal in der Woche läuft und einmal in der Woche nur Krafttraining macht, ist halt einfach besser, wenn man so ein bisschen Abwechslung mit reinbringt. Andere Trainingsreize setzt.
Und wenn wir jetzt einmal beim Laufen bleiben, dann gibt es ja auch das eine Lager, was sagt, ja, wenn ich abnehmen möchte, bedeutet das, dass ich so lange wie möglich, so langsam wie möglich, also eher niedrige, intensive Einheiten machen sollte. Und dann gibt es das andere Lager, was sagt, so schnell wie möglich, so lange, bis du nicht mehr atmen kannst und dann verbrennst du am meisten Kalorien. Aber was ist denn jetzt die Wahrheit?
Naja, alles hat seine Berechtigung und alles ist irgendwo wahr, ja. Zum einen natürlich Intervalle, da pusht man sich, da gibt man Gas, da sprintet man und danach wird man ja auch, ja, mal irgendwann einmal wieder traben, so dass man sich wieder erholen kann. Bei den Intervallen ist es halt so, da kommt der typische Nachbrenneffekt, ja, heißt das. Man hat halt im anaeroben Bereich oft trainiert, so dass der Körper halt einfach diesen Sauerstoff wieder braucht, ja. Man bei der Regeneration ist sozusagen immer noch Feuer da. Also da hat man natürlich schon den Vorteil. Der Vorteil beim Intervalltraining ist halt auch, er ist halt zeiteffizient, ja. Man tut's wenigstens, ja. Es fällt einem viel leichter zu sagen, ich bin mal 1,5 Stunden oder 1 Stunde unterwegs und sprinte richtig oder ich mache Intervalle. Also wie wenn ich sage, ich bin jetzt mal 2-3 Stunden unterwegs. Also das fällt natürlich auch, ist es halt zeiteffizienter. Lange moderate Läufe haben natürlich auch den Effekt, ja, der Stoffwechsel wird aktiviert, die Fettverbrennung wird aktiviert. Also das hat alles seine Berechtigung und alles seinen Sinn. Die Kombination und verschiedene Trainingsreize zusätzlich zum Krafttraining machen es halt einfach noch das Tüpfelchen auf dem I. Und dann gibt's halt natürlich auch noch andere Varianten wie Hügeltraining. Da kann man natürlich auch einen Bergsprint und sowas machen. All das, das hat natürlich alles seine Berechtigung, wenn man es regelmäßig tut. Also man muss halt dranbleiben, sonst bringt es halt nicht viel.
Ja, und unabhängig davon, dass man abnehmen möchte, sind es ja auch super verschiedene und gute Reize für den Körper halt auch und für den Trainingszustand. Also man darf ja nicht vergessen, dass man dabei ja auch verschiedene Dinge im Körper trainiert, die danach dazu beitragen, dass man auch gesund und nachhaltig wahrscheinlich eine längere Zeit in seinem Leben auch laufen kann, als sich einseitig auf die eine Art und Weise des Trainings zu fokussieren, weil man da angeblich die meisten Kalorien verbrennt. Genau. Und wenn wir auch einmal gleich beim Thema Fettverbrennung sind, ist es ja auch da ein bisschen schwierig. Es gibt das eine Lager, was sagt, also wie auch schon gerade eben beschrieben, ich esse gar nichts vom Laufen. Erst dann funktioniert's. Und jetzt gibt's ja auch neuere Studien und neuere Erkenntnisse oder aber halt auch Unterschiede zwischen den Geschlechtern, die sagen, Abnehmen funktioniert auch, wenn man sich traut, vor dem Laufen was zu essen. Und vielleicht hat man währenddessen auch ein besseres Gefühl. Was für Erfahrungen hast du denn da gemacht?
Ja, beide. Also zum einen, mir fällt es tatsächlich schon oft schwer, vor einem langen Lauf oder generell in der Früh was zu frühstücken. Ich mache es dann während dem Laufen. Ich nehme mir da immer so Smoothie oder irgendwas, so diese kleinen Päckchen damit. Es fällt vielen schwer, in der Früh einfach zu frühstücken. Und es ist auch schwer, das Richtige zu essen vor einem Lauf, damit einem nicht schlecht wird. Das ist halt auch die Schwierigkeit bei vielen, die trauen sich nicht zu essen, weil denen halt einfach schlecht wird. Es ist egal, was sie teilweise essen. Da muss man einfach auch immer wieder sich in sich hineinspüren und fühlen. Wenn aber einem immer der Saft ausgeht und man kann einfach nicht mehr, dann sollte man wirklich auch vor dem Laufen was essen. Also ich bin pro, vor dem Laufen zu essen und ein bisschen Abstand zu halten und vielleicht auch das Richtige essen und sei es nur eine kleine Banane oder ein Stück Banane oder ein paar Kekse oder sich irgendwas mitzunehmen, je nachdem, wie lange man auch unterwegs ist. Es ist einfach so, die Energieversorgung ist eine andere. Ja, wer schon mal im Unterzucker gelaufen ist, der weiß, wie schwer es ist, nach Hause zu kommen mit dem Mann mit dem Hammer im Hinterkopf oder auf der Schulter. Mhm. Es ist echt schwierig. Also die Energieversorgung ist einfach viel besser. Man hält halt auch viel länger durch. Also vor allen Dingen, wenn man für irgendwas hintrainiert, man hält einfach länger durch und es macht einfach auch mehr Spaß. Es ist wirklich, es optimiert auch die Leistung auf eine Art und Weise. Und nach dem Laufen ist es halt auch irgendwo so ein Erholungseffekt, ja. Es ist auch so, dass man nach dem Laufen, kommt immer drauf an, wie intensiv das war, sollte man tatsächlich wirklich echt, bevor man duschen geht, hier zum schmutzigen Geheimnis, also bevor man zum Laufen geht, sollte man nochmal in die Küche gehen und vielleicht so ein kleines Snackchen vor dem Duschen zu nehmen. Es macht einfach Sinn, ja, einfach die Nährstoffe wieder zu sich zu nehmen, ja. Es ist einfach so. Und genau, Kohlenhydrate und die Proteine wieder aufzunehmen, macht schon Sinn, auch nach dem Laufen, ja. Und es schmeckt einfach richtig gut. Also das Allerbeste ist doch ein richtig gutes Essen nach dem Laufen. Und genau, deswegen, es macht halt einfach auch Sinn. Die Muskulatur kann sich schneller erholen nach dem Laufen. So einen kleinen Snack danach. Und dann duschen und dann richtig nochmal erholen und dann ist gut. Genau, also es hat beides eine Berechtigung.
Wo wir wieder bei der Analogie sind, dass man den Tank ja auch wieder füllen muss, wenn er leer ist, damit das Auto weiterfahren soll.
Genau.
Aber also es kann ja auch passieren, wenn man die ganzen Tipps umsetzt, dass man vielleicht an einem gewissen Punkt, wie wir auch schon ganz zu Beginn der Folge hatten, eventuell in was abrutscht, was nicht ganz so gesund ist. Und manchmal geht das ja auch schneller, als man es selber merkt. Das meintest du ja auch schon. Und es kann ja sein, dass man dann ein restriktives Verhalten an den Tag legt, wenn nicht sogar auf eine gewisse Art und Weise auch eine Essstörung entwickelt. Und da ist halt so ein bisschen die Frage, wie man das eventuell auch verhindern kann oder was man da macht. Also wenn du magst, kannst du auch gerne ein bisschen von dir erzählen.
Also bei mir war es tatsächlich so, ich war ja nie mit meinem Körper zufrieden. Es hat 20 Jahre lang gedauert, bis ich es kapiert habe, dass mein Körper wirklich ein Wunderwerk ist, ja. Und es ist so ein schleichender Prozess, ja. Sobald man immer wieder drauf angesprochen wird, oh, du hast aber jetzt schon irgendwie, du bist jetzt schon sehr dünn oder du bist ständig schlapp, du bist so müde, dann sollte man wirklich so ehrlich zu sich selber sein und zu sagen, also irgendwas stimmt jetzt nicht mit mir. Oder bei mir war es dann so, ich habe mich gefühlt dreimal gewogen und war total schlecht drauf, wenn die Zahl nicht auf der Waage stand, die ich mir erwartet habe. Und da muss man einfach wirklich selber zu sich ehrlich sein und zu sagen, Mensch, irgendwas stimmt nicht mit mir. Man hat auch in vielen Fällen auch die Verantwortung für andere. Und irgendwo ist dann ein Stück weit die Verantwortung dann auch im Spiel, dass man sagt, okay, ich bin nicht für mich alleine verantwortlich. Ich habe vielleicht auch Kinder. Ich muss jetzt schauen, dass ich wirklich mich hinterfrage, mir Hilfe hole. Und die Hilfe kann auch wirklich zuerst mal bei einem Partner sein, dem man sich anvertraut. Weil wenn man das schon mal angesprochen hat, der Partner das vielleicht auch dann versteht und dann einfach die Hilfestellung dann auch dementsprechend gibt und zusammen vielleicht auch eine Beratung dann holt, ja, eine therapeutische Beratung oder auch Psychologen oder einfach sich wirklich in ärztliche Behandlung zu begeben. Bei mir ist es jetzt auch so, ich habe es damals nicht gemacht. Ich habe mich einem Arzt anvertraut, der hat aber ganz klassisch dann zu mir gesagt, ja, Sie könnten in die Klinik gehen, weil ich hatte gestörtes Essverhalten. Und ich habe aber gesagt, ich kann das nicht. Ich habe zwei kleine Kinder damals gehabt und ich habe mir dann selbst sozusagen auch helfen können, weil ich einfach aus diesem Bereich auch komme. Ich bin ja Ernährungsberaterin und habe halt einfach dementsprechend sehr viel an mir gearbeitet. Ich habe in der Zeit, als ich sehr viel an mir gearbeitet habe, keine Beratungen gemacht. Ich habe mich nur auf mich konzentriert und habe festgestellt, letztendlich fängt es wirklich in der Kindheit so an, so innere Kindarbeit, sehr viel Selbstreflexion, sehr viel zu sich selber finden und den Körper als Geschenk annehmen. Das ist für viele ganz schwer. Und es war für mich auch total schwer. Ich habe es nie verstanden, warum ich meinen Körper annehmen sollte. Der ist doch hässlich. Aber letztendlich liegt es daran, ganz viel mit sich selbst zu arbeiten. Und es ist hart. Ich sage auch nicht, dass es einfach war. Es war schon eine schwere Zeit. Und ich bin jetzt aber dementsprechend umso dankbarer, dass ich es geschafft habe und genau, dass ich jetzt einfach diesen Weg gehen darf, anderen zu helfen.
Ja, ich glaube auch, dass das schnell passieren kann, wenn man sich ein Ziel gesetzt hat, dass man dann immer mehr, noch weiter und noch besser möchte. Und es ist ja auch in ganz vielen anderen Lebenslagen in unserem Leben, in unserer Gesellschaft so, dass das ja auch noch super anerkannt und gewollt wird. Aber uns und unseren Körper gibt es ja nur dieses eine Mal. Und deswegen, wie du schon gesagt hast, dürfen wir ja auch lieb mit ihm umgehen. Und das ist auch überhaupt gar keine Schande, wenn man merkt, ich schaffe das gerade nicht, sich dann auch Hilfe zu holen. So wie wenn man mit Bauchschmerzen zu einem Arzt geht, darf man auch zum Arzt gehen, wenn man merkt, ich fühle mich den Großteil der Zeit einfach nicht gut, ne? Und als allerletztes würde ich gerne noch von dir wissen, welche eine Sache möchtest du LäuferInnen, die Gewicht reduzieren wollen, noch mit auf den Weg geben?
Also auf jeden Fall sollte es in Liebe zum Körper sein. Also wenn du abnehmen möchtest, dann geh den Weg, aber in Liebe zu deinem Körper und mit Spaß dran, weil es ist so viel schöner, mit Spaß und mit Freude etwas zu tun und mit dem Hintergrund, es ist einfach schöner, energiegeladener und fitter zu sein, mit ein paar Kilos weniger, aber die Reise dorthin darf auch Spaß machen und die soll auch Spaß machen, weil nur so bleibt man dran und in Zusammenarbeit mit dem Körper und nicht dagegen, so kommt man einfach ans Ziel.
Ja, dann vielen lieben Dank für deinen wertvollen Input. Und damit unsere ZuhörerInnen sich von dir inspirieren lassen können, so wie das jetzt gerade bei mir passiert ist, hast du jetzt natürlich auch die Möglichkeit, ihnen zu verraten, wo sie dich finden können.
Also ich bin sehr aktiv auf Instagram unter Naturverbandelt, also Naturverbunden auf Bayerisch, Naturverbandelt. Und auf meiner Homepage www.naturverbandelt.com findet man mich auch. Genau, und ansonsten, ja, auf Instagram bin ich sehr aktiv.
Das packen wir natürlich für euch, die hier zuhören, alles nochmal in die Shownotes. Und ich kann es nur nochmal sagen, wirklich vielen Dank dafür, dass du heute bei uns dabei warst. Und an euch da draußen sage ich auch danke fürs Zuhören bis hierher. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst uns doch gerne ein Abo da und eine gute Bewertung bei Spotify oder wo auch immer ihr uns hört. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund und keep on running.